Ich begrüße Sie zur Vorlesung der Spielegeschichte. Wir fangen ja an mit dem Genre der Actionspiele, was aufgeteilt werden wird in zwei Vorlesungen. Heute geht es um Shooter, weil das ein relativ großes und wirkmächtiges Medium ist, Genre ist, was mit der Geschichte des Computers zusammenhängt. Ich hatte Ihnen ja am Dienstag schon erzählt, dass Computerentwicklung ganz wesentlich aus Kriegsgründen vorangetrieben wurde. Was nicht heißt, dass der Computer irgendwie bevorzugt sich um kriegerische Themen bemüht, aber dass die Menschen, die Computer programmieren oder Computer entwickelt haben, immer mit dem Kopf, es geht halt um solche ballistischen Kurven, und zwar ganz zentral das im Kopf hatten, die dann wiederum, und das haben wir an diesem Cathode Ray Amusement Device gesehen, das so für Freizeitaktivitäten mal ihr Wissen ausbauen. Wir werden noch bei Tennis for Two, das ist ein Tennisspiel von Higginbotham Anfang der 60er Jahre als Ausstellungsstück zum Tag der offenen Tür. Das ist auch ein Spiel, wo Sie halt mit so Trajektorien Tennisball über ein Netz heben müssen, aus der Seitenansicht. Aber im Grunde genommen ist es auch ein Ballerspiel. Sie zielen halt dorthin, wo jemand nicht ist. Aber es ist von der ganzen Technik her genau das Gleiche. Deswegen konnten die das auch so schnell machen, weil die den ganzen Tag Maschinen gebaut haben oder Prozesse optimiert, die solche parabolischen Flugbahnen ausrechnen, dann konnten sie es auch mal nicht für Marschflugkörper, sondern für Tennisbälle benutzen. So, und insofern daraus entwickelt sich dann so ein bisschen diese Richtung der Sportspiele, da treffen wir das Spiel dann auch wieder. Aber auf der anderen Seite gibt es jede Menge Spiele, die halt das Abschießen von gegnerischen Objekten zum Gegenstand haben. Das ist jetzt aber auch nicht, also es liegt zum Teil natürlich an so der amerikanischen Faszination für Waffen, dass dort das viel näher liegt, dass man auch entsprechende Spiele entwickelt. Aber es ist ja auch ein weltweites Phänomen, abgesehen mal von Deutschland vielleicht, wo Kriegsspielzeug bis in die 80er Jahre einfach kulturell verpönt und tabuisiert wird und sich erst am Ende der 80er auch so, was kleine Figuren in Spielzeugläden angeht, öffnet. Das andere ist aber ein rein technischer Grund. Es ist für einen Computer enorm einfach, die Kollision von zwei Koordinaten zu berechnen. Also ich habe ein Objekt, das ist, sagen wir mal, der Schuss, und dann kann ich immer gucken, an welcher Koordinate ist der, und es ist sehr schnell rauszufinden, ist an der Koordinate irgendetwas anderes. Also man muss gar nicht viel Aufwand betreiben, um eine reine Kollisionsabfrage hinzubekommen. Die meisten Spiele sind ja auch Kollisionsabfragen, wenn man das ganz abstrakt betrachtet. Und so lag es dann auch nahe, dass die ersten Spiele irgendwas wie Kollisionserkennung zum Inhalt haben. Und das führt relativ rasch dann zum Shooter, zumindest zu den Schmaps, die wir heute also ganz zentral uns mal anschauen, weil sehr vieles, was Sie heute so unter Shooter vermarktet bekommen, hat eine also der Innovationsgehalt ist dann so auf der zweiten oder dritten Ebene. Das bringt ein Genre voran, aber es bringt es nicht hervor. Es ist schon interessant, was mit dem Genre alles möglich ist, insbesondere auf narrativer Ebene, also wie man mit einem Shooter Geschichten erzählt, immer und immer wieder, die natürlich in ihrer narrativen Ausdrucksmöglichkeit sehr beschränkt sind, weil das zentrale Mittel der Konfliktbewältigung dann doch die Waffe ist. Sodass es nur bestimmte Konflikte gibt, die dort überhaupt ausgetragen werden, und wenn es andere sind, dann gehören die Cutscenes, also alle, der General hat mich verraten und ich bin hier alleine, Geschichten sind dann letztlich Cutscene-Geschichten, denn ausgetragen, was man so als Spieler austragen kann, ist halt doch Zielen abdrücken. Das ist so das Wesen des Shooters. Dennoch ist es, wenn man reinschaut, wie bei anderen Genres auch, in sich dann doch spannender, was daraus geworden ist, wie es dazu gekommen ist. Was sind die Subgenres, die wir uns anschauen oder auf die wir uns heute dann konzentrieren? Das sind einen die Shoot'em-ups, also die Schmaps, wie sie genannt werden, wo es wirklich nur darum geht, also möglichst schnell möglichst viele Gegner vom Bildschirm zu bekommen. Das Space Invaders, das Eingangsbild, das ist so ein ganz typischer, vielleicht sogar der typische Schmapp. Dann die Shooting Galleries als Besonderheit, die es heute, naja, so ein bisschen hat es der Ego-Shooter übernommen. Also sie haben so eine Plastikwaffe oder eine Lichtwaffe und zielen. Also man sieht das, was man in der Schießbude in der Kirmes erlebt. Man schießt dann auf Dinge. Und bei der Kirmes wird immer darauf geachtet, oder hier Volksfest, wie das heißt, wird immer darauf geachtet, dass man halt auf nichts Humanoides schießt, sondern auf irgendwelche Gipssternchen oder Herzchen oder Plastikröhrchen, die dann zerplatzen. Und da ist der Schützenverein auch mal mächtig hinterher, dass keine Mannscheiben benutzt werden, wo man auf menschenähnliche Abbilder schießt, weil das ihrer Meinung nach einen enormen Unterschied macht. Das ist bei Computerspielen anders, also da wird regelmäßig auf humanoide Gegner geschossen, aber von der ganzen Beschäftigung und auch der Faszination, die viele Menschen dafür empfinden, ist es etwas sehr Ähnliches. Das führt dann zu den First-Person-Shooters und den Third-Person-Shooters, die wir heute viel weniger anschauen, als das vielleicht der eine oder die andere erwartet, weil das A schon sehr gut dokumentiert ist und B sich letztlich dann doch zum großen Teil aus den Vorgängern ableitet, was da passiert. Beziehungsweise was spannend ist, ist dann nicht das Shootern, das Schießen, sondern eben die narrativen Einflüsse, die Action-Adventure, die Rollenspielelemente, die taktischen und strategischen Elemente, die alle aus anderen Genres kommen und damit dann irgendwie verbunden werden. So, und dann gibt es halt sozusagen als letztes Subgenre noch die Tactical Shooters, wo es wirklich mehr um Teamarbeit geht. Counter-Strike ist das berühmteste Beispiel, nicht das erste, aber dann doch eines, was dieses Subgenre hervorgebracht hat. Netterweise, Counter-Strike gilt für viele Menschen für heute als Chiffre des wirklich gewalthaltigen Ego-Shooters und ist, also da gibt es ganz andere Beispiele, ist vielleicht also wieder mal der falsche Feind gewählt, wenn man schon gegen gewalthaltige Spiele, und gewalthaltig heißt Spiele mit großer Gewaltdarstellung. Ansonsten ist die Gewalthaltigkeit so schwer, wie auf diesen Knopf zu drücken. Also das ist ja alle Gewalt, die man als Spieler ausübt. Aber nichtsdestotrotz ist die Befürchtung, dass diese Spiele durch ihre Visualisierung, vor allem die Treffervisualisierung, dann irgendwas im menschlichen Kopf ausrichten, also desensibilisieren, abstumpfen, Nachahmung etc. Das begleitet dieses Genre ja auch seit vielen Jahrzehnten. Die Sorge, dass gerade wer ständig virtuell schießt, so eine Art virtueller Tötungstraining unterliegt und dann irgendwann eben die Realität nicht mehr von der Virtualität unterscheiden kann, und da entstehen dann die Probleme, die man so sieht. Wurde ja vor kurzem wieder aufgewärmt, die These, ist dann aber doch dieses Jahr sehr unspektakulär verpufft, sodass man davon ausgehen kann, dass diese Wirkannahme inzwischen oder die Befürchtung inzwischen nicht mehr so verbreitet ist. Das ist ja vor allem eine kulturelle Herausforderung gewesen. Nachgewiesen wurde das ja nun doch nicht. Und das ist vielleicht auch deswegen interessant, sich mit dem Genre zu beschäftigen, weil wenn Sie nach außen sagen, dass Sie sich mit Computerspielen beschäftigen und auf Menschen treffen, die damit gar nichts zu tun haben mit Computerspielen, die sehen einerseits die Blockmatching-Games oder die Candy Crush dieser Welt, die sind ein netter Zeitvertreib, dann aber die gewalthaltigen Spiele, und ob das jetzt Shooter sind oder Action-Adventure mit Shooter-Elementen. Es geht immer um die Frage, Herr Kubek, warum so viel Gewalt in den Spielen? Die muss ich auch immer mal wieder beantworten. Und da ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man das Genre kennt und dann auch so ein bisschen weiß, wie das mit der Gewalt her ist. So, also die Shoot'em-ups, damit fangen wir an. Beginnen, so wie diese Vorlesung um 4:15 beginnt, 1961, 62 mit Space War. Und Sie wissen inzwischen, dass diese Aussage nicht ganz korrekt ist, weil sie natürlich schon in den 40ern beginnt mit dem Cathode Ray Amusement Device, oder wenn Sie Tennis als Shooter-Spiel begreifen wollen, was durchaus also ein Artilleriespiel ist es ja, durchaus beginnt es dann noch ein bisschen früher, aber die Geschichte der Computerspiele häufig beginnt mit Space War, Ausrufezeichen von Steve Russell, Martin Graetz und Wayne. Retainen 1961, 62 am MIT. Das sind Studenten, die halt Zugang zu den dortigen Computern haben, der PDP, die ich Ihnen ja auch schon mal vorgestellt habe, als Schlüsseltechnik der Informationsgesellschaft, weil sich um diesen Rechner und an diesem Rechner so enorm viel entwickelt hat. Unter anderem eben auch, Sie sehen dort den runden Bildschirm, rund deswegen, weil er von der Radartechnik kommt, und das erklärt nicht, warum er rund ist, aber das war so diese übliche Darstellung, weil es durch einen Kathodenstrahl angetriggert wird, und der hat halt eine Auslenkung so vom Mittelpunkt. Der schießt erstmal in die Mitte und dann wird er ausgelenkt und kann dann kreisförmig einen Bereich abdecken. Das ist der Vorläufer der Fernsehröhre, die es ja zu der Zeit auch gibt und die dann halt so ein bisschen ovaler gestreckt wird und dann auch in einen rechteckigen Kasten gezwängt, sodass man immer das Gefühl hat, Fernsehen sei eigentlich ein eckiger Bildschirm. Dem verdanken unsere Beamer ja dann auch ihre merkwürdige Auflösung. Das kommt so aus der Fernsehtechnik. Aber es gab Zeiten, da waren die halt rund, und das war der Monitor an der PDP auch. So, und die hatten Spare Time, also die haben sich da schon mit der Computertechnik beschäftigt aus reiner Freude an der Technik. Und entwickelten dann in ihrer Zeit, das war so meistens nachts, wenn das Gerät mal frei war, Space War als Zwei-Personen-Shoot'em-up. Ich kann es Ihnen mal zeigen. Also Sie sehen das hier, es gibt in der Mitte einen Planeten, können Sie das sehen? Ja. Einen Planeten, der hat ein Gravitationsfeld, Und drumherum gibt es zwei Raumschiffe, die halt aufeinander schießen können, aber wenn sie nicht aufpassen, dann auch in das Gravitationsfeld des Planeten gezogen werden. So, und dann hat der eine jetzt gewonnen, der andere spawnt wieder, oder das Spiel ist zu Ende, genau, jetzt kommt er wieder, und dann geht es wieder von vorne los. Spannend war auch der Hintergrund, also sie haben sich extra Mühe gegeben, dann auch diesen Sternenhintergrund zu schreiben, das ist eine eigene Routine, die ja stabil ist. Also im Vordergrund müssen die Raumschiffe bewegt werden, dieses Gravitationsfeld, also es gibt auch schon eine Physik in dem Spiel, das bleibt stabil und man kreist drumherum, und wenn man nichts macht, wird man da reingesaugt und verliert dann auch sein Leben. Das ist Space War. Das war, Sie sehen es auch an den Controllern hier auf der Seite, das waren sehr rudimentäre, so Potentiometer, in denen man Spannung einstellen kann. Der Joystick, auch die Maus war ja zu der Zeit noch gar nicht verbreitet oder noch nicht mal erfunden. Und die Eingabegeräte, die es woanders gab, Lichtgriffel und so, standen hier nicht zur Verfügung. Also es war so der erste Versuch, wie man Controller baut, wie man Display hat, Echtzeitgrafik, Dynamik, Hintergrund. Also es sind schon viele Elemente, die wir dann später sehen können, natürlich in viel schöner und bunter, sind aber hier schon vorhanden. Das Interessante an dem Spiel war, dass es technisch alles nutzte, was dieser Computer zu bieten hatte. Also es war eine Tech-Demo, wenn Sie so wollen, eine Tech-Demo. Die wurde dann von DEC, die dieses Gerät vertrieb, auch genutzt, um anderen potenziellen Kunden zu zeigen, was man mit dem alles Cooles machen kann. Interessanterweise also eine Firma, die sich eigentlich auf wissenschaftliche und militärische Kunden spezialisiert, also vor allem wissenschaftlich so, wie gesagt, die PDP war verhältnismäßig preiswert für vergleichbare Geräte der IBM. Und die wirbt aber dann mit solchen Spielen, weil die sich auch enorm verbreiteten. So, Space War macht dann, also es verschwindet ein bisschen in der Versenkung, es gibt einige, die das spielen können, also alle, die halt Zugriff auf diese Rechner haben, das ist so die Ära der Mainframes und der Großrechner, auch wenn der als Minicomputer gehandelt wurde. Aber die Computerisierung kommt voran, auch die PDP geht ihre Generation, PDP 9, PDP 11. Und Bill Pitts und Hugh Tuck entwickeln aus dem Space War, also aus der Idee von Space War, 1971 auf einer PDP 11, dieses Spiel Galaxy Game, was sie auf dem Campus ausstellen. Und man konnte dann halt für ein Quarter oder für 10 Cent dieses Spiel spielen. Es war im Grunde genommen der erste Arcade-Automat, wobei ich Ihnen ja auch am Dienstag gezeigt habe, die Idee der Arcade, wo man für Geld elektronische Unterhaltung bekommt, ist ja nun deutlich älter. Also es kam nicht aus dem Nichts, nur war man halt irgendwie am Campus, gab es das nicht. So ein bisschen wie unsere Arcade oben, die ja kostenfrei ist, war hier die Idee, Mensch, da machen wir uns mal also eine Menge Geld mit. Das funktionierte auch, gab dann aber rechtliche Probleme, weil sie ja das Programm einfach kopiert haben. Und um damit Geld zu machen, das gefiel dann nicht allen. Aber es war eine Inspiration, um dann Computer Space zu entwickeln. Computer Space, auch hier sehen Sie von Nolan Bushnell, der dann Atari gründet, die Firma, und wirklich sich mit elektronischen Spielen gerade in den 70ern und in den 80ern noch einen großen Namen macht. Sie sehen hier die Konsole, die sehr futuristisch daherkommt. Wenn Sie den Film Soylent Green kennen, ist ein Science-Fiction-Film aus der Zeit, da taucht die auch prominent auf. Sie sehen auch, dass weiterhin mit leicht bekleideten Frauen geworben wird, um Menschen für Technik zu begeistern. Habe ich Ihnen ja schon bei diesem Air Gun da gezeigt, wo diese Frau in High Heels und Unterwäsche an diesem Maschinengewehr steht. Das ist hier nicht anders. Es hat eine Geschichte. Sie können auch heutzutage noch eben, das ist das Schöne an diesen alten Techniken, es gibt immer Fans, die das dann historisch aufarbeiten. Also es gibt einen Simulator, wenn Sie das Spiel auf Windows mal nachspielen wollen, wobei es längst, also ein Simulator ist kein guter Simulator, ist so ein bisschen die Anmutung. Spannender, dass Sie das Spiel mal kurz sehen, sind die Videos, wenn Sie Flash aktivieren, dass wir uns das mal kurz anschauen. Es ist nicht so anders als Space War war. Es ist ein Ein-Personen-Spiel. Sie sehen, der Sternenhintergrund ist ausgeprägter. Das Raumschiff hat mehr Form, es ist nicht einfach nur so ein Stab, dafür aber weniger Inhalt, weil es dann doch aus so Punkten besteht. Die Gegner sind dann UFOs, wie man sich das in den Science-Fiction-Filmen der 50er vorgestellt hat, also so zwei Untertassen übereinander gelegt mit dem typischen Wulst außenrum und der kugelförmigen Innenteil, wie so ein fliegender Saturn. Und das ist alles, das ist das Spiel. Also man darf nicht zu viel erwarten, aber was war die Alternative? Eben gar nichts. Auf der Arcade 1971 gab es das nicht und irgendwie ahnten die das gespielt haben, schon, dass das eine der möglichen zukünftige der Unterhaltungsindustrie wird. Nolan Bushnell ahnte das vor allem. Genau, das ist faszinierend, nicht wahr, mit was man alles sein Geld verbringen kann. Also es gibt so ein paar Zeitdokumente, aber so richtig spannend. Also richtig, ich will ja jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Das ist ja hier mehr so eine Vorlesung, dass Sie mal so ein bisschen die wichtigsten Meilensteine der Geschichte an sich vorüberziehen lassen können. Nolan Bushnell selber erkannte das und wird dann 1972 Pong auf den Markt bringen. Fragwürdig, ob das seine Idee war. Wir treffen Pong dann bei den Sportspielen, weil das halt tatsächlich eine Tennis-Nachbildung war, die so erfolgreich ist, dass 1972 als der Anfangspunkt der Arcade, der Computerspiel-Arcade gilt oder der Videospiel-Arcade gilt. Auch wenn man hier sieht, die kommt eben auch nicht von irgendwo her, die hatte Vorläufer, die aus der Mainframe-Ära kommt und dann so langsam ihren Weg in die Öffentlichkeit findet und die Produkte, die erfolgreich sind, die verbreiten sich dann entsprechend. Und daher kommt vielleicht aber auch der Hang zum Shooter, der war von Anfang an durch Space War, Computer Space, war der irgendwie so als, das ist so ein Modell, was funktioniert, war das drin. 72 dann mit einem Sportspiel und da gibt es mehrere Sportspiele, Football, Baseball, Basketball. Also das ist ein Shooter und vor allem ein Weltraum-Shooter ist, wird bis Ende der 70er Jahre nicht selbstverständlich sein. Dieses Weltraumthema verschwindet dann erstmal wieder, also das Fantastische. Man beschränkt sich dann auf Spiele, die man kennt, eben Sportspiele oder auch Karten- und Casino-Spiele oder Kriegsspiele. Also da ist eher Schiffe versenken, wo man mit irgendeiner Flak fremde Schiffe versenken muss oder Flugzeuge abschießen, aber nicht mehr Raumschiffe in Outer Space. Das liegt natürlich auch am Niedergang der Science-Fiction in den 70ern, aber also so der Weltraum, Space Opera, Science-Fiction. Und die Science-Fiction wird gesellschaftskritischer und das lässt sich in Spielen nicht abbilden. Anyway, der große Durchbruch kommt dann, also tatsächlich Durchbruch in mehrerer Hinsicht, Space Invaders 78 aus Japan. Eine Inspiration einerseits aus Star Wars 1977, kommt Star Wars raus und krempelt ja auch den fantastischen Film um durch dieses Science-Fantasy-Epos. So, und dann gibt es halt eine große Faszination für Star Wars-Themen, die Lichtschwerter und die Weltraumkämpfe. Also plötzlich sind Weltraumwestern wieder sehr gefragt. Das wird nun in Japan entwickelt und von hier Amerika Midways wird es dann lizenziert. Das zweite Thema ist die Invasion, die im Science-Fiction-Film der 50er in Amerika sehr stark war, also meistens so in Bedrohung, also immer so in Auseinandersetzung mit der russischen Bedrohung im Kalten Krieg, die kommen immer vom roten Planeten, die Marsianer dann auf die Erde. Gleichzeitig entdeckt man dann auch den Krieg der Welten wieder als Buch von Herbert George Wells, den ich Ihnen ja am Dienstag schon mal so davon erzählt habe. Und die Tentakelmonster, die dort auch aus ihren Maschinen steigen, die findet man in Space Invaders wieder. Sie haben da diese Formation der Aliens und letztlich ist es, also wenn Sie es kennen, es gibt Pong, Pong ist Tennis von links nach rechts, dazwischen gibt es Breakout, wo man Pong umdreht und von unten nach oben so eine Backsteinwand abträgt. Und was Sie hier sehen, Sie sagen, was wäre denn, wenn die Backsteinwand zurückschießen würde? Wir kommen da noch, also das ist so, Sie müssen sich das hier als Puzzle vorstellen, am Ende des Semesters, dann werden diese ganzen Teile zusammenpassen. Also Space Invaders ist eine kreative Schöpfung, aber hat sehr viele Einflüsse, die man im Einzelnen auch nachzeichnen kann, die wurden ja schon nachgezeichnet. Sie sehen links das Display, ich zeige Ihnen auch gleich das Spiel, das ist heute übrigens oben ausgestellt, wenn Sie es mal spielen wollen, oben auf der Arcade läuft es gerade. So, und dann Space, rechts sehen Sie das Kabinett auch so mit der Seitenbemalung, also die Kabinett, so nennt man diese Kästen, in denen die Spiele laufen. Da sind Fernseher eingelassen und entsprechend die Computer, die sie ansteuern. Das war so ein Erfolg in Japan, der Sage nach gingen die, ich glaube 50 Yen-Münzen gingen da irgendwie aus, weil die alle dieses Spiel gespielt haben. Ist wenig glaubwürdig, aber auf jeden Fall war es ein Riesenerfolg, der dann auch in Amerika, in Europa nicht ganz so sehr funktionierte. Sie sehen aber auch, es ist wohl ein Nachbau, das Spiel selber funktioniert eigentlich mit drei Tasten, links, rechts, Feuer. Der Joystick, der dort dieser rote Ball ist, der wird für dieses Spiel eigentlich gar nicht benötigt. Damit Sie aber wissen, wovon wir hier reden, zeige ich Ihnen das mal. Das ist ein Emulator. Also ein Emulator selber, damit kann man die ganzen alten ROMs aus den Geräten emulieren, der emuliert die alten Arcades. Also das ist das Beste, was wir heute haben, wenn Sie nicht ein Originalkabinett haben, was man in der Regel nicht mehr auftreiben kann, weil es dann auch kaputt oder im Museum ist. ist das die beste Möglichkeit, diese alten Spiele so ähnlich zu spielen, wie man das in den 70ern gemacht hat. So genau kriegt man es nicht hin. Insbesondere vielleicht faszinierend, es gibt Farbe. Wieso gibt es Farbe? Es gibt kein Farbdisplay im Einsatz, aber man hat oben einen roten und unten eine grüne Folie drüber geklebt, über den Bildschirm. Und das wird hier auch emuliert, dass der Schuss, wenn er unten ist, ist er noch grün, dann fliegt er hoch, wird erstmal weiß und dann geht er oben, wird dann rot. Können Sie mal drauf achten. Achso, ich gucke mal, ob ich hier Ton kriege. Ja, der Ton ist nämlich immens wichtig. Und um das gleich zu sagen, das Spiel ist nicht so einfach, wie es ausschaut, also am Anfang schon, aber da genügend Punkte zu machen, ist nicht leicht. Sehen Sie, wie der Schuss oben rot wird. Der geht extra Punkte. So, und wenn Sie jetzt anfangen, das zu kommentieren, das ist Performance. Das ist die Performativität des Spiels. Sie wissen, dass das hier live ist. Das ist aber ein Unterschied, wenn ich Ihnen ich werde Ihnen heute eine Menge Let's Plays zeigen. Da wird das aber ganz anders aussehen. Hier können Sie mitfiebern. Achten Sie auf die Musik, das ist ja nur so, sind so vier Töne, aber es wird schneller. Ich sage Ihnen auch gleich, warum das schneller wird. Ich kann es Ihnen auch jetzt sagen. Es wird schneller, weil dieses Spiel die Grenzen der Technik ausgereizt hat. Der Chip da drin, der konnte nur so und so viele Schritte pro Sekunde ausführen. Und je mehr Gegner auf dem Bild sind, desto mehr muss er rechnen. Das dauert länger. Mit jedem, den ich abschieße, wird das Spiel ein bisschen schneller. Damit wird auch die Musik ein bisschen schneller. Das war den Machern im Vorfeld nicht klar, aber als sie es dann merkten, dass es ja auch den Rhythmus treibt, haben sie es drin gelassen. Und damit ist es, wenn Sie so wollen, der erste Soundtrack der Computerspielgeschichte, weil er das Erlebnis dieses Spiels auch noch mit unterstützt. Spannend wird das erst bei dem allerletzten, weil sich die Geschwindigkeit dann plötzlich verdoppelt. Jetzt ist es ja so immer noch so ein paar Prozent mehr. Das ist Performance. Doch, tatsächlich, also sozusagen die Reaktion der Zuschauer, die Reaktion von allem, das gehört dazu, das macht Spiele, das können Sie bei der Rocky Horror Picture Show erleben, Sie das schon mal, dass Menschen im Kino klatschen, wenn auf der Leinwand was passiert, was jeden Abend passiert. Aber jetzt wussten Sie, das hätte ja auch so anders ausgehen können. Das ist die Faszination dieses Mediums, egal ob das jetzt hier in der Vorlesung passiert oder wo auch immer. Und das ist Space Invaders, spielen Sie es mal und versuchen Sie mal über 2000 Punkte zu kommen. Sie werden feststellen, das Spiel ist unglaublich schwer, aber das ist die Faszination von Actionspielen. Die sind so gemacht, dass man sich immer selbst die Schuld gibt, wenn man es nicht schafft. Das Ziel ist ja, dass Sie schnell wieder ein Quarter einwerfen. Also Sie haben 3 Leben und wenn Sie verlieren, sollen Sie das Gefühl haben, nächstes Mal bin ich besser. Sie sehen auch nicht unwesentlich oben den Highscore. Der ist noch nicht mit dem Namen versehen. Das war 78, hat man daran nicht gedacht. Erst 79 kommt die Hall of Fame. Aber man sieht zumindest, was war der beste Spieler des Tages. Manchmal, also wir können es oben speichern, kann man auch der beste Spieler ever, also ab und zu verschwindet das, wenn der Rechner gewechselt werden muss aus Gründen. Aber es gibt so diesen Run nach dem Highscore, den es beim Pinball auch gab, beim Flipper gibt es das, der wird ja übernommen und dann erst bei Asteroids wird der namentlich versehen und dann gibt es so einen sportlichen Ehrgeiz, wer steht mit seinem Kürzel oben. Aber das ist für viele auch ein Grund, damit zu machen, weil dieses Spiel ein soziales Erlebnis ist. Man spielt es zwar alleine, aber es steht immer ein Grüppchen drumherum, meistens zumindest, steht jemand daneben. Man kann es auch zu zweit spielen, abwechselnd, also Hot Seat. Immer wenn einer Leben verliert, kommt der andere dran und macht bei seinem Punktestand weiter. Dieses Spiel, also ich habe eine ganze Vorlesung über Space Invaders, wo das überall Wellen schlägt, können Sie ja nachlesen. Also bis heute ist das ja ein Spiel, was so ähnlich bekannt wie Pac-Man, also Space Invaders. Die Figuren sind einfach sehr bekannt, gerade diese Alien Invaders. Da gibt es Street Art, dann wird das irgendwo hingesprüht und T-Shirts und Tassen. Und Space Invaders ist einfach so eine Ikone der Computerspielgeschichte geworden. Nicht so sehr dieses Kabinett Art mit diesen unförmigen Monstern, die sind meistens dann wieder verschwunden. So, Sie sehen es hier, Space War oben. Also es ist so eine Genealogie der frühen Schmaps. Space War triggert Space Invaders über die Arcades. Asteroids ist so der nächste Ableger und Galaxian. Das sind so ein paar der Spiele, zeige ich Ihnen jetzt auch gleich. In der Frühzeit der Shooter kann man noch solche Genealogien malen, so Stammbäume. Irgendwann hört das dann auf, weil die Einflüsse zu vielfältig werden. Was hier eben fehlt bei Space Invaders, ist es eben kein Nachfolger von Space War. Es ist genauso ein Nachfolger von Pong und von Breakout. Das wird hier schon unterschlagen, weil die Geschichtsschreibung der Computerspiele, also das Diagramm ist nett von Ruff Koster, in dem sehr lesenswerten Buch A Theory of Fun for Game Design, aber auch da ist schon Geschichtsschreibung sowas. Spiele kommen vor allem aus sich selber. Der Einfluss von Star Wars, von Krieg der Welten, der wird da überhaupt nicht erwähnt. Es wird so getan, als wären die Spiele von ihrem Einfluss her kulturell abgekoppelt von dem Rest der Welt und beschäftigt. Irgendwann war Space War da, aus einem genialen Wurf, so der Urknall der Computerspielgeschichte, und daraus hin entfaltet sich dann das Universum der Spiele. Ist grundfalsch, weil es jedes, wie jedes Medium, auch ein Kulturprodukt seiner Zeit ist. Insbesondere, wo sich welche Spiele verbreiten, wo welche Spiele wie rezipiert werden. Und das ist so ein bisschen der blinde Fleck der Computerspielgeschichte. Dieses Gefühl, dass die anderen haben sich lange nicht für uns interessiert, dann interessieren wir uns halt auch nicht für sie. Sie sehen aber, was ist so das Interessante an dem Diagramm, Sie sehen so die Einflüsse. Diese Geschichte der frühen Arcade-Games ist halt geprägt davon, dass man schon weiß, was war vor einem da, zumindest welche Spiele waren da, und dann Variationen einführt. Es gibt andere Mechaniken. In Space Invaders halt diese Formation geht nach rechts und runter, links, runter. Und wenn er unten ankommt, haben sie verloren. Also es ist eine ganz simple Bedrohung, und die Anleitung ist auch recht kurz. Bei Galaxian, was dann als direkter Nachfahre ein Jahr später kommt, geht schon farbig und es gibt Formationsangriffe. Es funktioniert schon völlig anders. Ist auch ein anderes Spielerlebnis. Tempest ist eindimensional. Scrolling, Schmaps, kommen wir zu. Was überhaupt die Möglichkeit, dass ich den Hintergrund an mir vorbeirollen lasse, für Möglichkeiten in der Spielerzählung und im spielerischen Aufbau machen. Also das ist die Evolution of 2D-Shooter. Der nächste große Schritt von Atari ist Asteroids, hatte ich auch schon erwähnt, als Vektorgrafik. Auch das kann man emulieren, aber wie gesagt, niemals mehr so schön wie auf dem Vektorbildschirm. Das Interessante hier an dem Spiel ist, also einerseits funktioniert gut, sie haben so eine rudimentäre Physik. Also ich habe eine Beschleunigung, es ist, wie nennt man das, Polarkoordinaten. Das heißt, ich stelle einen Winkel ein und beschleunige dann radial weg davon, aber ich kann nicht nach links oder rechts steuern. Ich muss dann aber auch immer meinen Schwung auffangen, und das war der Flat Torus. Also wenn ich oben rausfliege, komme ich unten wieder rein, und dann ich kann auch nicht bremsen. Um zu bremsen, muss ich mich umdrehen und in eine Richtung fliegen. Und wenn ich kurz davor bin zu crashen, also wenn irgendwas in mich reinfliegt, kann ich schnell noch einen Hypersprung machen und hoffen, dass ich nicht in einem anderen Meteoriten wieder materialisiere. So, und dann, das ist das eine, ich zerschieße diese Asteroiden. Könnt ihr das eigentlich sehen, so ein bisschen, nicht? Also ist zu viel Licht eigentlich hier. Ich will aber eigentlich auch mal kaputt gehen, dass ihr die in Highscore sehen, also die Highscore-Liste sehen. Also das gibt es, diese Asteroiden, wenn ich alles weggeräumt habe, dann kommen die nächsten ad infinitum, also bis man halt kein Leben mehr hat. Und dann gibt es dazwischen noch diese Raumschiffe, die man auch abschießen muss, aber mehr so, damit man also sich nicht zu sehr, ich könnte ja jetzt stundenlang hier stehen bleiben, und diese letzten kleinen Dinge an mir vorbeiziehen lassen. Ich weiß nur überhaupt, doch, hier ist mein Schuss. So, aber ich gehe hier, ich fliege da mal rein. Karabum. Game over. Wir haben auch wenig Ton hier. Your score is one of the 10 best. Please enter your initials. Push rotate to select letter. So. Push hyperspace when letter is correct. Also in meinem Fall die Leertaste. So, jetzt kann ich das hier einstellen. Kubex. So, Kubex hat hier es gab nur drei Buchstaben. Und das war dann die Kreativität, wie man irgendwie wiedererkennbare Namen in seinem Handle da irgendwie unterbringt. Ich bin jetzt der einzige Spieler auf meinem System und das fasst keiner an. Ich halte hier jetzt auf ewig den Highscore mit 2300 Punkten. Aber das sieht man auch oben. Also oben steht so, hier, da willst du mal hin. Mein lieber, Push Start, One Coin, One Play. Das ist der sogenannte Attract Mode. Damit soll man Leute anziehen, die sagen, oh, ein Quarter, ich habe kurz Zeit und die 2600 schaffe ich mit links. So, und das ist so der Reiz dieses Spiels. Es funktioniert ganz hervorragend. Wie viele dieser Actionspiele, die Faszination des Actionspiels ist ja nicht, ich mache was kaputt, sondern ich traue mir was zu, muss aber einstellen, wie viel. Das ist bei Plattformen ganz ähnlich. Ich muss dieses Muster abschätzen, also wie bewegen sich die. Ich muss ja die Flugbahn vorausbestimmen und dann einschätzen, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Und dieser Rhythmus von Selbsteinschätzung, Selbstüberschätzung, manchmal kommt man dann nochmal lebend raus, manchmal nicht. Und diesem Gefühl, okay, das mal war meine Schuld, ich bin zu schnell geflogen, ich habe zu spät gebremst oder mich zu langsam gedreht oder was auch immer es war, führt dann aber zu diesem Eindruck, aber ich weiß jetzt, was ich besser machen muss, ich mach's nochmal. Und das prägt dieses ganze Genre der Actionspiele zeitkritisch, dass man schnell eine Entscheidung treffen muss, aber diese Entscheidung letztlich dann schon überlegt ist. Also es ist nicht einfach nur Button-Mashing, ich hau hier drauf und dann hoffe ich, dass ich treffe, sondern ich habe mir was dabei gedacht, dass ich jetzt beschleunige. Vielleicht was Falsches, aber das sagt mir das System ja sehr schnell. Und dann kann man hingehen und sich auf so ein Spiel konzentrieren, besser werden und dann irgendwann den Highscore knacken. Bis zu 97.310 wie auf dem Bild. Und was vielleicht für Sie, wenn Sie so das Spiel mal selber spielen wollen, es gibt so im Bildschirm, so im Browser gibt es solche Browser-Games. Meist früher waren das Flash, inzwischen HTML5 Spiele. Alles Plunder. Also ich habe noch keinen vernünftigen Klon gefunden. Es sei denn, Sie gehen zu Archive.org, die haben eigens einen MAME-Emulator für manche alte Arcade-Spiele. Also wenn Sie das Original-Asteroids-Feeling haben wollen, müssen Sie an Asteroids-Arcade-Automaten oder bei uns oben das mal auflegen oder dasselbe über den MAME spielen. Diese ganzen Nachbauten, die es gibt, die sind völlig anders vom Spieltempo her, von der Schwierigkeit, vom Rhythmus. Es ist so ein ähnliches Erlebnis, aber es ist nicht vergleichbar mit dem Original-Asteroids. So, jetzt kommen wir, und jetzt Space Invaders, Asteroids waren so, die haben irgendwie die Tür geöffnet und jetzt ist plötzlich die Tür auch offen. Jetzt entwickeln sich Arcade-Spiele, gerade im Shooter-Bereich, diese ganze Kriegsthematik, schieße die gegnerischen Flugzeuge ab oder schieße die gegnerischen Schiffe ab oder Panzer, erstmal vernachlässigen, das ist auch irgendwie zu militärisch, jetzt geht man doch wieder in den Science-Fiction, in den Weltraumkampf. Der große Vorteil vom Weltraumkampf ist auch, der Hintergrund darf schwarz sein. Also man muss keine Landschaften zeichnen, also man hat mit viel nichts zu tun, man muss diese paar Punkte malen für die Sterne, dass es auch klar ist, ich bin im Weltraum. Aber der grafische Aufwand ist sehr gering und man kann sich in seiner Grafik auf die Kernassets konzentrieren, in dem Fall den Spieler und die Gegner. Galaxian von 1979 nimmt schon das Pac-Man-Kabinett mit Farb. Also jetzt echter Farbdarstellung und nicht mehr irgendwelchen farbigen Overlays. Und funktioniert anders als Space Invaders. Also man nimmt jetzt die fixe Formation, die da oben auch nicht runterkommt, aber ab und zu halt so Geschwaderangriffe startet. Was ein ganz anderes Spielgefühl ist als bei Space Invaders, weil sie hier halt von dem einen in die Enge gedrängt werden und von dem anderen dann irgendwie in der Ecke abgeschossen. Also das kann man hier sehen, wie die halt, noch geht's, ich bin ja im ersten Level, wie die dann zunehmen, das sind alles geskriptete Events, da ist keine KI drin. Man weiß eigentlich zu jedem Zeitpunkt, welches Schiff sich von der Formation löst und in welche Flugbahn nach unten kommt, aber man muss es halt dann trotzdem hinbekommen. So, der macht mich jetzt hier hinten platt. Also erst drecken sie mich Ecken, das kann man schön skripten, das wäre mit der KI in der Zeit auch nicht möglich gewesen. Und mich wundert, dass ich gar keinen Ton habe. Wo ist mein Ton hin? Genau, und der auch, der hat einen ganz anderen Flugbahn als seine Kollegen. Also ist alles sehr clever gemacht, damit ich halt arcade-mäßig das Spiel auch schnell verliere. Das ist ja das Ziel der ganzen Aktion. Was Auswirkungen haben, also hier ist es ökonomisch, man will ja Geld verdienen mit den Automaten. Das wird dann Auswirkungen haben auf die frühen Konsolenspiele, weil Arcade von seiner technischen Qualität wegweisend ist. Also in der Qualität konnte man das auf Homecomputern und auch auf den Konsolen der Zeit einfach nicht erreichen. Also galt Arcade als Maßstab dessen, was als Spiel überhaupt möglich ist. Und das führte dann aber auch dazu, dass die Spielschwierigkeit als Maßstab gilt, sodass frühe Konsolen- und Homecomputerspiele genauso schwer wurden, also dass man halt mal zwei Level weit kommt und sehr frustrierende Erlebnisse sind, obwohl man das Spiel gekauft hat und ja beliebig lang spielen kann. Aber wie sich die Spiele daraus lösen, da kommt man andermal drauf, gerade Shooter haben ja nun die Vorstellung, dass es dann auch die Herausforderung eben in der zeitkritischen Handlung liegt. Phoenix von 1980 kann ich Ihnen nicht zeigen, also kann ich Ihnen schon zeigen, aber es würde zu lange dauern. Phoenix 1980 Endboss. Es ist nämlich das erste Spiel mit einem Boss. Irgendwann musste das ja mal losgehen. Das ist neben dem Pacing, also das, da ist der Ton. So, mal gucken. Das ist neben der, also es gibt ein Pacing, wie ich die Level abwechsle. Hier ist Phoenix, also ist wieder so, also so Anleihung an irgendwelche Sagenvögel. Es ist ein reiner Schmapp. Ich mach's mal ein bisschen leiser. Genau, Soundtrack ist jetzt, also jetzt hat dann auch irgendwie so ein Dolanes Melody oder so. Nee, ich weiß gar nicht, was das ist. Anyway, also Sie sehen den scrollenden Hintergrund, aber es gilt trotzdem als Fixed Screen, weil sich das ganze Spielgeschehen ja dann doch auf dem Vordergrund abspielt. Man könnte das als Parallax Scrolling bewerten, aber es gibt keine verschiedenen Scroll-Ebenen. So, es gibt also diese, wieder die Geschwader, die man kennt. In dem Fall sind es halt Vögel und keine Raumschiffe, also Raumschiffvögel, die halt auch schießen können. Im dritten Level hat man plötzlich andere Gegner, solche Eier, die dann, wenn man sie nicht rechtzeitig abschießt, zu solchen Vögeln wachsen und die muss man entweder in der Mitte treffen oder man schießt die so einen Flügel ab und wie Phönix werden sie ja dann wiedergeboren und dann wachsen die Flügel nach. Also alles sehr viel bedrohlicher. Das gibt es dann zweimal. Also jetzt kommt der nächste und jetzt kommt dann der große Bossgegner. Und danach geht es wieder von vorn los. Und da muss man sich erstmal durch sein Schild arbeiten, also durch das erste. Er hat dann weiterhin solche Geschwader, die angreifen. Das ist natürlich der Typ da in der Mitte, dieses Tentakelmonster in der Mitte. Er kommt auch nach unten, also der scrollt. Hier sind sie unter mehrfachem Druck und müssen so ein bisschen beweisen, dass sie das gelernt haben, was vorher war. Dann müssen sie diesen lilafarbenen Gürtel erstmal durchlöchern, der sich auch noch bewegt. Also sie können nicht einfach ein Loch reinschießen, sondern müssen so viele Löcher haben, dass sie dann mit einem gezielten Schuss den erledigen und das ist irgendwie jetzt das dramaturgische Ende und nur das Spiel kann sie jetzt nicht sagen, so danke fürs Spielen, sondern jetzt geht es wieder von vorn los. Für mehr reichte der Speicher auch nicht, dass man jetzt komplexere Welten noch unterbringt. So, das ist Phoenix von 1980, damit kommen die Endgegner in die Welt der Computerspiele als besondere Herausforderung, die dann aber auch mit besonders belohnt werden, mit Punkten oder manchmal mit extra Leben oder mit irgendetwas. Gallagher von 81, zeige ich Ihnen jetzt nicht, ist nochmal so ein Formationsspiel, ähnlich wie Galaxian, aber alles viel flüssiger, schönere Grafik, schönerer Sound, mehr Varianten im Angriff, Sie können extra Schiffe nebeneinander hängen, haben Sie Doppelschüsse und so. Es gibt also noch viel mehr Spielmechaniken, Belohnungsmechaniken und das ist auch interessant bei Shootern oder bei Arcade-Spielen ganz allgemein, was man vom Actionfilm auch kennt, diese Überbietungslogik. Jede neue Iteration muss etwas bieten, was die davorherige nicht hatte. Jetzt einfach nochmal Space Invaders aufzulegen, 82 wäre nicht gegangen. Man kann eine Space Invaders Variation machen, am besten eben auf Grundlage, es waren ja häufig auch dieselben Hersteller, auf Grundlage der anderen Spiele, die man vorher hatte. Es ist nicht so schwer, besser zu werden, weil die Technik sich entwickelt. Also es gibt von Haus aus mehr Farben. Ich kann mehr Objekte unterbringen, weil die Prozessoren schneller werden. Aber es wird so einen Punkt geben in den Ende der 80er, in den 90er Jahren, wo diese Überbietungslogik dann plötzlich ein Eigenleben entwickelt. Das nächste, oder ist ja eigentlich von 1980, Bally Midway steigt ein, eigentlich ein Flipper-Hersteller und produziert mit Defender ein Side-Scrolling-Game, also was scrollt wirklich. Sie sehen Elemente, die man erst sehr viel später in Computerspielen wiederfindet. Sie haben einerseits die Möglichkeit, Sie müssen über diese Landschaft fliegen. Es gibt die Aliens, wieder die Tentakel-Aliens, die entführen ihre Bewohner. Also diese farbigen Kleckse, das sind Bewohner des Planeten. Die Kraken da, die Dreiarmigen, die holen die ab. Und wenn sie die nach oben bringen, da haben sie gerade einen und dann verlieren sie ein Leben oder verlieren Punkte. Und ihre Aufgabe ist es, die Erde zu verteidigen und indem sie diese Tentakelmonster abschießen und gleichzeitig ihre Leute retten. Also wenn der da oben abflügt, sie können den jetzt abschießen, dann würde der runterfallen und auch sterben, dann müssten sie ihn vorher einsammeln und wieder absetzen. Das, darüber hinaus haben sie aber eine Welt, die größer ist als der Bildschirm, das ist neu. Und sie können nach links und rechts scrollen und haben oben eine Minimap. So ein Konzept, was man dann erstmal wieder vergessen wird und erst später wieder entdeckt. Die Minimap, die Ihnen so ein bisschen zeigt, anhand von bunten Pixeln, was in Ihrer Welt los ist. Und Sie können dann immer hin und her steuern. Ich kann es Ihnen hier schlecht zeigen, man braucht irgendwie 6 Finger dafür. Und also auf meiner Tastatur ist das viel schwieriger als auf dem Kabinett. Wir können es oben auch nicht auflegen, weil wir so viele Knöpfe gar nicht haben. Also das ist so ein Spiel, das man tatsächlich über ein Let's Play oder sie müssen, wir hätten so einen tragbaren Controller. Wenn jemand von Ihnen das wirklich mal mit einem Arcade-Controller spielen will, dann müssten wir das extra vorbereiten. Wir haben so tragbare Arcade-Controller mit 12 Knöpfen. Interessant ist hier vielleicht 1980 die grafischen geringen Möglichkeiten, sehen Sie ja, also die Erdoberfläche ist halt nicht mehr als eine Horizontlinie. Es gibt so ein paar bunte Punkte im Hintergrund, aber es reicht, um die Geschichte zu erzählen, um die es hier geht. Also es hat schon sowas wie eine Narration und was es vielleicht auch hat, das soll ich Ihnen vielleicht doch mal zeigen, den wahrscheinlich spektakulärsten, Uni von Williams, genau, den spektakulärsten Abschuss in der Geschichte der Arcades bis dahin, also wenn sie dann mal getroffen werden. Also hier sehen Sie, der rettet gerade ein und setzt ihn wieder ab. Aber Sie sehen die Partikeleffekte, die sind nämlich spektakulär für die Zeit und auch für Zeiten, die darauf folgen. Also selbst wenn man getroffen wird, ist es noch ein fantastisches Erlebnis. Ich gucke mal, das ist aber wieder so ein Spieler, der wahrscheinlich nie getroffen wird. Genau, mal gucken, irgendwann muss er auch mal dran glauben. Oder warten Sie mal, vielleicht kriege ich das hin. Ich kann es Ihnen ja zeigen, ich kann es ja nicht spielen, aber also nicht vernünftig, aber ich kann ja Ihnen zumindest zeigen, was passiert, wenn man spektakulär scheitert. Und das ist Überbietungslogik des Überwältigungskinos. Also man braucht immer mehr, beziehungsweise man weiß dann, da kommen wir nicht drüber, die hatten das schon so, wir müssen mal schauen, ob wir das auch schaffen. Das gehört zum vernünftigen Computerspiel natürlich auch dazu. So, mal schauen, was man hier machen kann. Schießen kann ich, genau, beschleunigen kann ich und abschießen und wadabum. Also das sind so Partikeleffekte, die Sie in anderen Spielen einfach in der Form nicht haben. So mit verschiedenen Farben. Sie sehen hier die Minimap, aber es ist auch schwer, ist es auch noch. Also es ist nicht nur schwer zu steuern, sondern einfach die Gegner zielen auch noch. Sie sehen aber auch die Schüsse in ihren Regenbogenfarben. Also man hat das so im Prinzip schon viel gepolished an diesem Spiel. Und schon bin ich platt. So, das ist Defender und setzt Maßstäbe, weil es zum ersten Mal diese scrollende Welt hat. Aber dadurch, dass ich nach links und rechts fliegen kann, weiß man nie, zu welchem Zeitpunkt der Spieler wo ist. Das ändert sich dann 81 mit Scramble, dem ersten horizontalen Shoot'em'up, mit verschiedenen Leveln. Also sie sind erst über eine Landschaft, dann in einem Höhlensystem, dann über irgendeine Stadt und müssen das gegnerische Verteidigungssystem durchbrechen und da irgendwie eindringen. Also wenn man das, ich glaube, es hat sogar auch ein narratives Ende, weil sie ja erst zweite, dritte, vierte, fünfte Level und dann bis zur Base vorkommen und sie können das wirklich abschließen. Und dadurch, dass es ein horizontaler Scroller ist, der rollt einfach nur an Ihnen vorbei, haben Sie zwei Möglichkeiten. Zum einen können Sie eine Geschichte erzählen. Nicht, dass es hier schon sehr erfolgreich gemacht wird, aber Sie können sowas wie eine Landscape-Narrative unterbringen. How far can you invade? Genau. So, Sie können sowas wie eine Landscape-Narration unterbringen und dafür sorgen, dass es eben so eine Dramaturgie gibt in dem, was Sie schaffen. Farbwechsel, all das ist möglich, weil man weiß, zu jedem Zeitpunkt weiß das System, wo sie sein können. Ich kann nur nach links und rechts fliegen, aber ich kann das Scrollen nicht beschleunigen. Das ist der entscheidende Unterschied. Bei Defender konnte ich halt nach links und rechts fliegen. Sie sehen, unten ist mein Treibstofftank. Ich muss immer mal so Fuel-Depots abschießen, dann kriege ich den Treibstoff. Und wenn ich den nicht habe, dann stürze ich auch ab. Also es gibt dann auch noch so ein, dass man eben nicht immer nur oben bleibt, man muss auch mal in den Angriff übergehen. Irgendwo müssen die Quarters ja herkommen. So, und gleich habe ich den ersten Teil geschafft und dann kommen wir in den zweiten und das sieht dann schon ganz anders aus. Und das ist vielleicht das Interessante an dem Spiel, dass wir jetzt die Möglichkeit eröffnen, überhaupt, dass die Technik ist, soweit, dass man sowas einbauen kann, Landscape Narratives. Und dann wird das natürlich im Folgenden dann auch ausgetestet, was kann ich eigentlich für Geschichten erzählen oder für Geschichten, also Evocative Storytelling, evozieren. In welche Franchise kann ich mich dranhängen, dass man weiß, wo man ist. Das Nette ist auch, wenn man es nicht schafft, muss man nicht mehr ganz von vorne anfangen, sondern nur in dem Level wieder. Aber schwierig ist es trotzdem. Vor allem, wenn man dabei eine Vorlesung hält. So, also Level Design ist plötzlich ein Thema, weil es sowas wie Level gibt. Environmental Storytelling wird ein Thema werden, weil man sieht, hey, das funktioniert gut, die Leute wollen wieder in die Stadt, weil sie für die Menschen ist das halt wirklich von der offenen Land in diese Höhle, über die Stadt bis zur Basis vorzudringen, erzählt eine Geschichte. Es ist eben nicht nur ein Reaktionsspiel, Space Invaders hat auch schon eine Geschichte, rette die Welt vor den Invadern, aber die musste man sich selbst erzählen. Hier erzählt das Spiel selber ein bisschen mehr, indem es mehr Futter für die Vorstellungskraft gibt. Das gibt es natürlich auch in Vertikal. Xevious von 82 muss ich Ihnen auch noch zeigen, weil das auch ein Spiel ist, was dann häufig kopiert werden wird. Da gibt es Kurzgeschichten, ich glaube, gibt es sogar einen Roman dazu. Also es gibt eine riesen Hintergrundgeschichte, was das für eine außerirdische Zivilisation ist, die dann eine eigene Sprache hat, hat verschiedene Schiffe, die was bedeuten. Der normale Arcade-Spieler kriegt das gar nicht mit. Der normale Arcade-Spieler kriegt das nicht mit, aber den Ton habe ich jetzt nicht. Aber Sie sehen es an der Landschaft, dass da was passiert im Hintergrund. Also irgendwie, es ist nicht klar, worauf das hinausgeht. Und das hat auch ein ziemlich einfach. Also so, das ist so das Spiel. Da kommt was von oben. Ich muss wieder alles abschießen vor dem scrollenden Hintergrund, soweit so bekannt. Ich habe zusätzlich halt noch diese Luft-Boden-Raketen, mit denen ich hier diese Systeme ausschalten kann, was hinterher wichtig wird. Also zum Teil sind das eben auch Verteidigungsschiffe, aber hinterher muss ich dann auch die Basis zerstören und alles. Also es ist wieder so eine... Also von der Narration, ich sage ja nicht, dass es spannend ist, aber es ist sozusagen eine Narration, die erstmal Bestand hat. Sie sehen auf der rechten Seite die Gesamtmap. Also der linke Screenshot, da sind Sie in dieser Map, da so irgendwie in der Mitte, an dem Fluss, der gerade die Straße kreuzt und aus dem Wald rauskommt. Und da treffen Sie das gegnerische Mutterschiff. Man sieht also, es gibt eine große Landschaft, die wird überhaupt nicht ausgenutzt, weil das Spiel... im Grunde genommen sie einen Streifen hochfliegen lässt und wenn sie oben sind, fangen sie an irgendeinem anderen Streifen wieder an und fliegen von unten wieder hoch. Man sieht nie die ganze Landschaft, die ja viel zusammenhängender ist, als man das in dem Spiel kennenlernen kann, weil man nie die Zusammenhänge der Topologie erfährt. Aber es gibt eine Karte und es gibt ein Buch dazu, in dem das alles erklärt wird. Und dieser Wunsch, dass es so eine Meta-Story gibt, die das Spiel begleitet, Anfang der 80er Jahre wird das da umgesetzt, weil man merkt, man kann jetzt solche Welten, also das ist alles, was dieser Speicher fassen konnte, aber man kann solche Welten jetzt im Computer unterbringen, weiß aber noch nicht, wie man das als Spielvorteil nutzt, zumindest nicht in solchen Schmaps, wo halt die einzige Mechanik ist, schieß auf alles, was sich bewegt und auch was sich nicht bewegt. So, und man weiß jetzt gar nicht, was mache ich damit, dass ich Straßensysteme habe, Flüsse, verschiedene Landschaften, also Dinge, mit denen man ja wirklich was anstellen könnte. Und man schickt halt eine Gegnerwelle nach der anderen vor. Andere Spiele in der Zeit, Time Pilot von 82 ist mal ausnahmsweise ein Shoot'em'up wieder in so einem etwas bekannteren Kriegssetting. Also sie sind zwar der Zeitpilot und fliegen da durch die Zeit und schießen in verschiedenen Zeiten Flugzeuge ab. Das Interessante ist hier vielleicht ich muss Ihnen das alles zeigen, aber nicht, weil die Spiele so spannend sind, sondern weil dort immer technische Innovationen reinkommen, die enorm wichtig werden. In unserem Fall hier einfach die Möglichkeit, in beide Richtungen zu scrollen, inklusive Parallax-Scrolling. Ich meine, das kommt bei Moonpatch, war das schon vorher, aber Sie haben hier plötzlich einen XY-Scroll. Und man muss allerdings, mit Tastaturen ist das nicht so gut, da bräuchte man, hier kann ich dann auch so einen Fallschirmspringer retten und dann kriege ich irgendwie extra Leben. So, das müssen Sie dann entsprechend den Bildschirm freimachen, dann können Sie in andere Level kommen. Den soll ich nicht abschießen, sondern retten. So, das ist schon das Spiel. Time Pilot macht es in 2D. Robotron von 82 ist der erste Twin-Stick-Shooter. Den kann ich Ihnen überhaupt nicht zeigen. Da steuern Sie nämlich die Figur mit dem linken Joystick und Sie schießen mit dem rechten. Ich muss hier die Tasten anders konfigurieren, dann ginge das schon. Aber das ist so ein typisches Spiel, das braucht einfach zwei Joysticks oder einen doppelten Controller. Für Sie ist das heute normal, wenn Sie einen Xbox oder PlayStation-Controller in der Hand haben, weil Sie mit zwei Daumen arbeiten. Das ist ja auch nichts anderes als Twin-Stick. Aber in 82 war das ganz innovativ, dass man in beiden Händen unterschiedliche Dinge macht. Also die steuert, die Hand schießt in die richtige Richtung und ist ansonsten so eine Science-Fiction-Geschichte, wo sie eine Familie vor Roboter-Invasionen retten müssen. Wir kommen noch in der anderen Vorlesung auf Narration zu sprechen. Diese ganzen Narrative sind immer extrem simpelst. Gut gegen Böse und das Böse hat dann verschiedene Ausprägungen. Was natürlich daran liegt, dass man in solchen frühen Spielen überhaupt nicht viel erzählen kann und die Leute auch nichts lesen und erzählt haben wollen. Man orientiert sich an so bekannten Erzählformen, Erzählweisen aus B- und C-Movies und geht auch davon aus, wer das spielen will, der will keine Geschichte hören, der braucht nur so ein narratives Setting, die seine Handlungen irgendwie rechtfertigen. Stollen. So, 82 gibt es den ersten Rail-Shooter, Buck Rogers, Planet of Zoom. Ich zeige Ihnen aber gleich Space Harrier, der ein bisschen überzeugender ist. Rail-Shooter, weil sie wirklich dieses Z-Scrolling haben. Sie fahren wie auf Schienen, wenn man so will. Und die Welt kommt so auf sie zugeflitzt und die Raumschiffe sind weiterhin Sprites, die werden halt ein bisschen größer und sie können sie abschießen. Orientiert sich an dieser Buck Rogers-Franchise, die ja seit den 40ern gerade in Amerika so eine bekannte Space Opera ist, die in Comic- und Filmform vorliegt. Und man sagt sich dann in den 80ern, warum müssen wir eigentlich immer neue Franchises erfinden? Wir können ja auch bekannte nehmen. Und Buck Rogers ist auch, dafür, dass es der erste Rail-Shooter ist, ist es auch eines der ersten Franchise-Games, die sich ganz bewusst an eine bekannte Marke anlehnen und dann aus diesem Film eine Szene nehmen, eben indem er mit seinem Raumschiff da rumfliegt und andere Schiffe bekämpft, eine Szene nehmen und die dann als Spiel verarbeiten. Saxon von 1982 ist isometrisch, das ist spannend, weil es den frühen Wunsch zeigt, Buck Rogers zeigt es eigentlich auch, aber den frühen Wunsch zeigt, 3D zu haben. 3D in einem System, was eigentlich nur in 2D, auch die Steuerung ist ja 2D. Ich kann nach oben, unten, links, rechts, allerdings immer so schräg. So, also ich kann mich halt durch diese isometrische Welt, die eigentlich axiometrisch ist, bewegen. Es sieht so aus, als hätte ich die Möglichkeit, im Raum zu fliegen, kann ich aber nicht. Ich kann mich halt so schräg hoch und runter, das ist halt diese Darstellung bedient, bewegen. Aber es war für seine Zeit spektakulär in der Grafik. Man war diese 2D-Schmaps gewohnt. Das spielt sich auch wie ein 2D-Schmapp, ist im Grunde ja auch einer. Aber es sieht halt aus wie so ein Pseudo-3D, auch durch den Schatten und so. Also ich habe so Tiefen- und Höheninformationen, die fehlen mir hier. Hier muss ich jetzt alles abschießen und komme dann ins nächste wieder rein. Sie sehen auch links diesen Höhenanzeiger. Also da kann ich so ein bisschen einschätzen, wo ich bin, aber ich sehe nicht, wie hoch die Gegner sind. Und ich kann sie erst abschießen, wenn sie auf meiner Höhe sind, was nicht so klar ist, wie das dann gehen soll. Habe ich den Ton jetzt eigentlich ausgeschaltet? Ich habe auch keinen Ton mehr hier. Egal. Wir sind ja auch gleich fertig hier mit dem Level und jetzt geht es schon wieder in den nächsten. Und jetzt wird es schwieriger. Sie sehen, die Wände werden enger, also die Löcher werden kleiner. Ich muss präziser fliegen. Es gibt mehr Gegner, die mir an den Kragen wollen. Sie haben epistemische Handlungen. Ich muss nämlich schießen, um zu wissen, wo ich durchfliege. Also ich schieße dann nicht nur die Funktion, was abzuschießen, sondern auch zu gucken, wo ist die Bahn frei. Das nennt man epistemische Handlung, weil es eine Handlung ist, die Wissen generiert. So wie es epistemische Bilder gibt, gibt es beim Computerspiel auch epistemische Handlungen. So, Sie kennen das auch aus Tetris und so, wo Sie mal was antesten, ob es funktioniert und erst dann den Zug ausführen. Das ist in Saxon auch. So, Schluss damit. Isometrische Darstellung, dann gibt es die Tube-Shooter, die eigentlich eindimensional sind. Der erste ist Tempest von 1980. Der Sage nach ein Spiel, was auf der Geschichte basiert, dass irgendwelche Viecher ihren Abfluss hochklabeln und ihre Spüle überfallen wollen. Aber gerade funktioniert es nicht. Mal gucken. So. Insert Coin. Sie sehen es an der Grafik, dass es ein vektorbasiertes Spiel ist. Plötzlich klappt es wieder. So, und die kommen dann hoch und wenn sie dann getroffen werden, dann war es das schon wieder. Es ist aber, auch wenn es eben in so einer Röhre, auf so einer Röhre basiert, ein eindimensionales Spiel. Ich kann mich ja nur nach links und nach rechts bewegen, nur halt im Kreis. Insofern brauche ich eigentlich nur 2-3 Tasten. Aber Space Invaders war das auch. Space Invaders hat ja als Bewegung nur eine Achse möglich. Gyrus von 93 ist so ein Spiel oder Rest von 99, was dann eher so ein Kunstspiel ist. Also es gibt immer noch Tube-Shooter, Thumper ist ja auch so, geht ja auch in die Richtung, beziehungsweise Rail-Shooter, wir werden gleich noch ein paar kennenlernen im Rahmen der Shooting Galleries. Aber es ist so eine ganz andere Form, die dem Spieler manche Entscheidungen abnimmt, nämlich wo er sich hinzubewegen hat, ihm dafür aber einfach mehr unter Druck setzen kann, indem eine Gegnerbille nach der anderen kommt. 83 kommt nun, eben, ich habe Ihnen ja schon gezeigt, Buck Rogers macht so den Markt auch für Franchise. 83 kommt der neue Star Wars Film kommt dann auch raus, also der damalige zweite, heutige fünfte Teil. Und es gibt ein Remake praktisch der ikonischen Szene aus dem ersten Teil von 1977 in diesem Kabinett. Und das Interessante hier ist, dass es halt sehr stark mit diesem Star Wars-Universum spielt, schon in der Zeit. Also es gibt Stimmausgaben, die gibt es schon früher, aber jetzt halt wichtige Zitate aus dem Film werden aufgerufen. Und sie können nicht wirklich das Spiel verlieren. Man will schon, dass sie das Spiel bis zum Ende durchspielen, dass wir alles gesehen haben. Hier sieht man jetzt auch, also das sehen Sie kaum, das Blaue ist dann so der Highscore. Und jetzt kann ich das Spiel starten. Pull Trigger to start. Jetzt muss ich mir hier aussuchen, ob ich Easy, Medium oder Hard spielen will, wenn ich es hinkriege. Aber leider ist, ich bräuchte jetzt so einen Pilotensteuerknüppel, der damals in dem Kabinett drin war, den ich leider nicht habe. So, oben habe ich ein Schild und wenn die mich treffen, dann verliere ich immer ein Schild. Aber Sie sehen, das ist jetzt so der Angriff der TIE Fighter. Und wenn Sie den Film kennen, auch nur ein bisschen, dann wissen Sie, das ist, also mehr will man ja erstmal gar nicht, als seinen eigenen TIE Fighter-Angriff abzuwehren. Und schon ist der Todesstern in Sicht. Sie haben die Musik im Hintergrund und Use the Force, Luke. Und jetzt muss ich halt diese ikonische Schlussszene da irgendwie überstehen, um dann zum Schluss, ich muss diese Feuerbälle abschießen und ich kann tatsächlich verlieren, aber letztlich geht es schon darum, dass ich dann im letzten Moment diese Rakete absetze, bin fast da. Mal gucken, ob ich es schaffe, da hinzukommen. So, also meine Steuerungsmöglichkeiten sind sehr gering. Das hat hier schon so diese Elemente des Tube- und Rail-Shootings. Und Feuer und daneben, aber leider Exhaust Port Mist. Genau, ich habe den Lüftungsschacht verpasst. Ich weiß auch nicht mal, welche Taste ich drücken muss derzeit, weil ich den Emulator nicht. Ich muss ja jetzt nicht nachschauen. Alles gut. Also Sie haben es jetzt mal gesehen und dann explodiert der Todesstern und dann geht es wieder von vorn los. Beeindruckend ist natürlich auch das Kabinett. Eben kein Upright-Kabinett, an dem ich stehe, sondern eines, in dem Sie sich reinsetzen, so ein Flugsimulator. Um natürlich sich immersiv viel stärker in diesen Film zu versetzen. Und auch hier so rudimentär die Grafik ist, das ist die Stoßrichtung. Präsenz erleben, Immersion, möglichst den Spieler zum Teil der Geschichte zu machen. Das, was ja die heutigen Star Wars Spiele immer noch machen, sie machen es nur viel glaubwürdiger, weil es inzwischen in VR oder in 4K ist, mit viel besserem Sound. Alles ist besser geworden, nur die Absichten nicht. Das muss man, obwohl die Absichten sind so wie damals, man will halt Geld damit machen und das ist hier auch so. Das ist ja Pay to Win und sie müssen, ist nicht Free to Play, sie müssen also sogar Pay to Play, sie müssen ja jede Partie extra bezahlen, wo man sich heute so aufregt, wenn das Spiel von einem Geld will, dass man weiterspielen darf. Der Unterschied ist, es ist kein Vollpreistitel, das sie erst kaufen und dann will es das von ihnen, aber von der Idee her ist es natürlich, das geht um das Kurzerlebnis. Das kann man auch noch weiter treiben im interaktiven Film. Also man muss es ja gar nicht nur über Star Wars Nachbauten machen. Man nimmt einen Film von Clint Eastwood, Firefox heißt der. Da haben die Flugszene, so ein Flugzeug, Schießfilm mit einer rührenden Geschichte. Sie haben aber einige Flugszenen genommen, die zusammengeschnitten auf ein Videoband, beziehungsweise auf eine Laserdisc gebrannt. Zu Laserdisc kommen wir noch, das ist der Vorläufer der DVDs. Und darüber dann solche Computergrafiken gelegt. So, das ist das Spiel, For Any Mission. Also Sie müssen erstmal 2 Credits einwerfen. Nix ein Credit, so ein Spiel verlangt 2 Credits. Interaktive Filme kommen wir noch hin. Also es gibt dann auch im Adventure-Bereich was, aber in den 90ern, habe ich Ihnen ja schon gesagt, wird es dann so richtig spannend, weil es dort dann auch in Konsolen ausgeliefert wird. Ich gucke mal, dass das Spiel irgendwann losgeht. So, das ist das Spiel. Das ist auch ein Tube-Shooter oder ein Rail-Shooter, weil der Hintergrundfilm läuft immer gleich ab. Da haben Sie überhaupt keinen Einfluss drauf. Sie können halt auf dem Bildschirm diese Raketen, die aus dem Nichts kommen, abschießen und ab und zu diese Sprite-Flugzeuge und dann gibt es eine neue Szene. Und Sie können dort in den Canyon fliegen. Das war natürlich, Sie müssen das jetzt vergleichen, nicht mit heutigen Spielen, sondern mit Star Wars, mit Defender, also mit den Grafiken. Da war das natürlich bombastisch. Also so müssen Spiele sein, bis man es gespielt hat. Das spielte sich längst nicht so gut, wie es aussah. Aber so diese Vorstellung, dass Spiele interaktive Filme seien und deswegen kann man auch einen Film nehmen und den interaktiv ein bisschen anreichern, das gibt es in der Zeit auch in verschiedenen Konsolen. dass man einfach versucht, diese schäbige im Vergleich zum Film, die schäbige Grafik aufzuwerten, indem man Filmelemente reinnimmt. Der Cinema Envy, der Spiele ja bis heute begleitet, diese Vorstellung, ein Spiel ist dann gut, wenn die Filmkritik sagt, der war ein großartiges Spiel, ich habe echt geweint. Dann hat man dieses Gefühl, das sei ein Qualitätsmerkmal für gute Spiele, und also bei manchen zumindest. Und das sieht man hier in den 80ern. Das ist das Ziel, der soll sich fühlen, als säße er im Film dabei. Deswegen war das Kabinett natürlich auch, wie bei Star Wars, eben nicht ein einfaches Upright-Kabinett, sondern so ein Flugsimulator, wie man sich das wünscht, mit abgedunkeltem Innenraum, dass man sich so fühlt wie der Herr da in seinem Kampfpilotenanzug auf dem Cover. Auch das ist Arcade in den 80ern und vielleicht auch der Grund, warum Arcade Bestand hat, weil egal wie gut Ihre Konsole zu Hause ist, das stellen Sie sich nicht ins Wohnzimmer oder ins Kinderzimmer. Das ist sowas, da geht man in die Arcade und wirft dann auch mal 50 Cent ein oder also 2 Coins, um so ein Spielerlebnis haben zu können. So, das sind die, jetzt ist sozusagen diese Science-Fiction-Schmaps, die entwickeln sich weiter, Gradius und andere. Ab Mitte der 80er besinnt man sich dann aber auch wieder auf die Nicht-Science-Fiction-Thematik. Und Amerika verliert den Vietnamkrieg ja schon seit einer Zeit und arbeitet den jetzt langsam mit Filmen auf, so Filme wie First Blood und dann Rambo, First Blood Part 2, also gerade die Figur des Rambo, wird 85, netterweise im Mai 85 kommt Rambo, der zweite Teil raus, und Kommando, was ganz ähnlich funktioniert und einfach ein Spiel ist, wo sie als Use and Export, so jetzt kommen die, jetzt geht es los. Aber achten Sie darauf, dass man sich zumindest bemüht, so eine Militärschrift zu verwenden, also es gehört schon so ein bisschen zum ganzen Storytelling dazu. Man kann es zu zweit spielen und muss sich hier halt im Alleingang oder als zwei Elite-Soldaten, die dann so abgeworfen werden, tschüss Jungs, durch den Dschungel kämpfen, um gegen Gegner, wahrscheinlich vietnamesische, oder man weiß es aber nicht, es wird nie gesagt, um halt Kriegsgefangene zu befreien. Also es ist eine ganz bekannte Story. Ist im Grunde genommen, es ist ein Schmapp, aber die Thematik ist jetzt plötzlich, schieße ich nicht mehr auf irgendwelche Tentakelmonster, sondern jetzt schieße ich auf menschliche, anmutende Wesen und bin ja selber auch einer. Das ist jetzt plötzlich ist es ein Kriegsspiel und nicht mehr so ein harmloses Schießspielchen. Das wird auch anders rezipiert, dadurch, dass man ganz andere, hier sehen Sie die ersten Kriegsgefangenen, die muss ich jetzt befreien. Aber es klappt nicht. Jetzt muss ich in die Basis und überhaupt. So. Also das ist Kommando. Ikari Warriors von 86 wird dann mit so einem speziellen Drehjoystick, der nur schwer zu emulieren ist, ausgestattet werden. Also wo sie im Prinzip wie so ein Twin-Stick-Shooter. Contra von 87 macht es mit Sidescrolling. Aber im Grunde genommen ändert sich vor allem die Narration durch die Assets. Also die Narration ist selber wieder sehr kurz. Irgendwie geh rein und schieß alles ab oder infiltriere die Basis. Aber das hat man in Scramble ja auch schon. Wir haben dadurch, dass wir jetzt mit Soldaten arbeiten, plötzlich eine Schwerkraft. Also wir können auch Plattformelemente wie in Contra, da müssen sie dann auf die verschiedenen Plateaus hüpfen und glaubwürdig unterbringen. Das ist bei so einem Weltraumschießspiel, das ist ja immer alles so schwerelos. Also wir haben neue Spielmechaniken durch die Narration und deswegen auch so ein neues Sub-Sub-Genre, wenn Sie wollen, der Schmaps, die Run-and-Gun-Games. Die gibt es heute noch, dass Sie so als Einzelfigur sich durch Massen von Gegnern durchschießen müssen. Und dann manchmal eben auch als Partygame, wo sie dann zu dritt oder zu viert mit Broforce, wenn sie das kennen, das war ja mal so ein ganz beliebtes Partygame vor ein paar Jahren. Das ist so ein Spiel, was genau an diese Contra Kommando Ikari Warrior Zeiten anknüpft und so ein bisschen auch so ein überzogenes Männlichkeitsbild, was im Actionfilm der 80er gezeichnet wurde durch so Figuren wie Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger. Ikari Warrior selber ist ja sehr deutlich an Rambo angelehnt. Und das ist so eine Form von 80er-Jahre-Machismus, der in diesen Spielen dann auch irgendwie weiterlebt. In Japan, also viele dieser Spiele werden ja auch irgendwie japanisch entwickelt, gibt es dann aber eine Gegenbewegung, die aus diesem Kanji-Prinzip, dieses Niedlichkeitsprinzip kommt. Ich zeige Ihnen das mal, jetzt können Sie mal raten, was das für ein Spiel war, bevor es in die Hände der Cute-em-up-Fraktion gekommen ist. Das nennt man dann auch Cute-em-up und nicht Shoot-em-up. Aber mit dieser typisch japanischen Überzeichnung, die man wahrscheinlich auch, also ich weiß nicht, ich glaube, die nehmen es ja selber nicht so ernst, wie man das ernst nehmen nicht sollte. Insofern fällt es da schwer, das einzuordnen, aber es ist auch klar, dass solche Spiele dann doch eher für den japanischen Markt gemacht sind. So, erkennen Sie das Spiel wieder? Erinnern Sie sich noch an den Namen? Xevious, das ist nämlich Xevious. Man nimmt einfach den Code von Xevious und tauscht die Sprites aus. Und hat jetzt plötzlich ein anderes Spiel. Ich habe auch hier, sehen Sie, ich kann hier auch wieder diese Smart Bombs werfen, die dann den Boden, aber ich muss ja halt diese Glocken einsammeln und dagegen Karotten und Bienen und alles Mögliche angehen. Die dann so, also es ist so, ist schon irgendwie niedlich. Und das ist ja auch die Idee eines Cute-em-ups. Bells and Whistles oder Parodios, was eine, also Bells and Whistles basiert auch auf Xevious, Parodios basiert auf Gradius. Das ist so eine japanische Interpretation dieses Shoot-em-up-Themas. So, und dann gibt's vor der Pause noch, so, wenn Sie jetzt ein bisschen die Lautstärke dämpfen, muss ich nicht lauter werden. Aber das bringt mich genau auf das Thema zurück, die Überbietungslogik. Das hätten wir ja auch, so eine Eskalation. Sie reden lauter, dadurch werde ich lauter. Dann meinen Sie, der redet so lauter, muss ich ja noch lauter sprechen. Und dann steigern wir uns in sowas rein, was ich mit dem Mikro natürlich gewinnen kann, aber nicht will. Und so funktionieren Actionspiele auch in der Zeit oder das Action-Kino bis heute. Dieses Gefühl, warum soll ich mir den Film anschauen? Noch nicht wegen der Story, nein, nein, aber wegen der Action-Szenen dazwischen. Und wenn man dann aber reingeht, erwartet man auch Action-Szenen, die man noch nie gesehen hat. Das ist bei so Spielen auch. Wenn man dann einmal Gradius oder Xevious und da solche Spiele gespielt hat, dann will man in der nächsten Iteration mehr davon. Und das führt dann in dieser, wir brauchen mehr, was brauchen wir eigentlich mehr? Mehr Gegner, mehr, irgendwann gehen nicht mehr Gegner, also die kann man einfach nicht verarbeiten. Mehr Schüsse, aha, mehr Schüsse heißt, ich kann auch mehr Gegner unterbringen. Die Computer können es allemal. Das führt dann zu so einem Spiel wie Batsugan, als erster seiner Art, was man aber in dieser Art noch nicht so richtig sehen kann. Nur so, hier sehen Sie auch den Wunsch zum Narrativ, also irgendwie, man hat was mit Figuren zu tun, ohne dass man jetzt genau weiß, was das ist, aber ich kann mir hier Figuren auswählen und die sollen auch so, naja, die 80er haben angerufen, sie möchten ihre Frisuren wieder haben. Ich kann mir dann Waffen aussuchen. Und das hat schon sowas von Anime- und Manga-Ästhetik. Und es erinnert auch, also jetzt haben Sie hier Parallax-Scrolling, also es ist schon so der, nicht der Höhepunkt, aber man bewegt sich jetzt so ein bisschen auf den Gipfel dessen zu, was 2D macht. Also wir sind ja dann auch in der Zeit, in der dann langsam 3D aufgegeben wird, 2D aufgegeben wird und zu 3D übergegangen wird. Also was ist mehr? Wir haben mehr Schüsse, das sieht man bei mir. Natürlich auch mehr Sound so. Mehr Sprites. Mehr Farben, mehr Gegner, mehr Waffen, solche Smart Bombs. Und in wenigen Jahren wird die Warnung kommen, dass Sie, wenn Sie zu epileptischen Anfällen neigen, dieses Spiel vielleicht lieber nicht anschauen sollten. Aber die Gegner werden ja auch mehr. Also meine Explosion ist noch ein bisschen traurig. So, also Sie ahnen schon, wie das weitergeht. Das ist Batsugan von 93. Und das ist so eine Schiene, die sogenannten Danmakus oder Bullet Hell Games. Donpachi ist ein ganz berühmtes von 95. Das Problem ist, es dauert eine Zeit, bis sie zu solchen Szenen kommen. Und ich will jetzt hier nicht 10 Minuten sowas spielen. Ich habe Ihnen aber mal einen Film von Mushihime Sama von 2004 mitgebracht, den Sie sich anschauen können. Und dann vielleicht auch besser verstehen, warum solche Spiele Bullet Hell Games heißen. Weil das Ziel dann irgendwann nicht mehr ist, schieße die Gegner ab. Also das ist schon das Ziel, aber die Herausforderung ist es nicht mehr, zielen und Gegner abschießen. Die Herausforderung besteht darin, diesem Schwarm zu entgehen. Und zwar ändert sich in der Spielmechanik, Sie haben zwar ein schönes, dickes Raumschiff-Sprite, aber Sie haben eine ganz, ganz kleine Hitbox. Das ist dieser leuchtende, türkisfarbene Fleck in der Mitte. Und den müssen Sie jetzt durch diese Muster, die Sie sicher noch merken müssen, Muster von gegnerischen Schüssen durchsteuern. Das wird plötzlich ein Puzzlespiel und dabei schießen sie auch noch, aber sie können ja mit ihrem Schuss sowieso den ganzen Bildschirm abdecken. Also sie müssen nur lang genug überleben, damit der Gegner dann irgendwie weg ist. Aber es ist überhaupt kein Shooter mehr, auch wenn es aus einer Shooter-Mechanik kommt. Und gucken Sie mal, wie der sich da unten bewegt. Das ist die eigentliche Kunst, dieses sehr, sehr feine, feinmotorische auch,
durchsteuern durch dieses Labyrinth der gegnerischen Schüsse. Und plötzlich gewinnt das was Meditatives. Also das meine ich mit, wenn die Überbietungslogik, wir brauchen mehr Explosionen, mehr Schüsse, mehr Gegner, mehr Partikel, alles mehr, ist es plötzlich so viel, dass ein ganz neues Spiel entsteht oder was, eine ganz neue Spielerfahrung, weil man plötzlich was ganz anderes aus dem Spiel macht und solche Mandala-ähnlichen Strukturen auf dem Bildschirm hat. Und wenn Sie sich mal mit solchen Leuten unterhalten, die das spielen, die berichten auch von ganz anderen Erfahrungen. Fantastisch, oder? Und das gibt es bis heute, dieses Subgenre, weil das einfach die Frage ist, mit welchen Mustern können Sie welche Mandalas erzeugen? Es ist ja eine Regelmäßigkeit drin, so eine ganz faszinierende, die dann auch auf, so Emergenz ist das, auf verschiedenen Ebenen ergeben sich neue Muster dadurch, dass sich so viele dieser Kreise und Spiralen überlagern. Und die müssen Sie erkennen. Und das war im Actionspiel immer der Fall. Sie mussten immer Muster erkennen der gegnerischen Formationen, der gegnerischen Angriffswellen oder Waffenfähigkeiten. Und hier müssen Sie plötzlich geometrische Muster erkennen und sich dann halt durcharbeiten. Beim Plattformer müssen Sie auch Muster erkennen über die Breite. Also es geht immer um diese in Echtzeit Verarbeiten von Informationen und in Echtzeit darauf reagieren, was manche Menschen enorm unter Stress setzt, andere Menschen genau herausfordert. So, das wäre jetzt auch das Ende der Schmaps, kann man so sagen. Wie gesagt, es gibt diese Danmakus bis heute in so einer ganz kleinen Szene, die auch ihre eigenen Weltmeisterschaften hat und dann auch eigene Tipps austauscht, wie man solche Spiele macht. Aber die Shoot'em-Ups sind damit eigentlich an ihrem Höhepunkt gekommen. Darüber gab es, also nochmal überbieten konnte man das nicht, aber es war auch eine Zeit, in der die Arcade selber am Ende war. Ende der 90er Jahre gab es zu viele Konsolen, insbesondere die PlayStation 1, hatte technisch die Heimkonsolen auf das Niveau der Arcades gebracht und viele Menschen haben sich gesagt, warum gehe ich dann noch in die Arcade und bezahle viel Geld, wenn ich mit ein bisschen mehr Geld das Spiel bei mir zu Hause haben kann. Und insofern endet die Geschichte der Schmaps an der Stelle. Wir machen jetzt 10 Minuten Pause und dann geht es weiter mit der Shooting Gallery, also mit speziellen Formen von Shootern. In 10 Minuten machen wir weiter.